Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bis heute wird Maria Callas glühend verehrt und zu ihren Lebzeiten, da hat sie ohnehin weit über die Musikwelt hinaus Menschen, auch andere Künstler, außerordentlich bewegt. Ingeborg Bachmann war ebenso beeindruckt von ihr wie Franco Zeffirelli oder Pierpaolo Pasolini. Sie alle tauchen auf in der Biografie, die Eva Gesine Bauer über Maria Callas jetzt geschrieben hat. Und mit ihr bin ich jetzt in München verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bauer.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie sind ja Kunsthistorikerin und haben schon so einige Bücher geschrieben über Mozart, Chopin und Marlene Dietrich, um nur mal ein paar zu nennen. Das sind ja alles Ausnahmepersönlichkeiten. Was reizt Sie daran?
Mich reizt, dass diese Gestalten nicht zufällig heute noch gegenwärtig sind. Da ist immer etwas Überzeitliches, etwas, was über die Person hinausweist und sie heute noch für uns ungeheuer spannend macht.
Jetzt ist ja Maria Callas, dachte ich so beim Lesen, wirklich die Ausnahme unter den Ausnahmefiguren. Das hat natürlich auch schon viele vor Ihnen interessiert. Es gibt unglaublich viel Material über Sie. Das erzählen Sie auch am Anfang, wie Sie da fast so ein bisschen drin untergegangen sind. Aber dann haben Sie doch noch einen Dreh gefunden. Wie war das?
Es ist immer wichtig bei einer Biografie, sich klar zu werden, was ist noch nicht geschrieben. Das heißt, die Biografien, die es gibt, die sollte man längst vorher gelesen haben und sich nie dort bedienen. Die neuen Ideen müssen aus anderen Quellen kommen. Und mir fehlte bei den Biografien, die es gibt, eines, das lebendig erzählte, das Maria Callas in ihre Zeit stellt und damit ihr Schicksal wirklich lesbar macht. Es gibt wunderbare Bücher, die sehr musikwissenschaftlich sind. Es gibt wunderbare Bücher, die das Phänomen Diva anhand von Maria Callas analysieren, aber natürlich sehr theoretisch. Es gibt gesangstechnische Bücher, wo dann der Leser sich mit sehr viel Fachvokabular anfreunden muss, von Tessitura bis Arpeggiatura und Appoggiatura. Und das wollte ich vermeiden, klar machen, was war die Zeit, in der sie groß wurde? Wie hat das ausgesehen? Das war sehr lustig beim Schreiben. Mein Mann, der mein Erstleser ist, er ist wohlgemerkt Psychiater, also aus einem ganz anderen Sektor, der sagte, oh Schatz, schreib weiter. Das ist so spannend, das liest sich wie ein Roman, sage ich. Schatz, das ist ein Sachbuch. Und mich hat es aber gefreut, weil die eigentliche Arbeit bestand darin, es so zu erzählen, aber jedes Detail zu recherchieren. Es gibt Städte, da kann man aufgrund der exzellenten Wetterdokumentation ganz gut abrufen, ob es trocken war, ob es geregnet hat, ob ein extraordinäres Wetter herrschte. Aber es gibt auch Städte, wo das schlechter recherchiert ist, wie zum Beispiel Athen. Doch es lässt sich alles herausfinden. Also wenn es zu Beginn heißt, Maria Callas kommt an in Athen und es dämmert bereits und sie steigt aus dem Zug, ihre Mutter trägt das und der Zug war schlecht, eine Holzklasse, dann lässt sich das alles ganz genau recherchieren. Wir wissen, um wie viel Uhr sie angekommen ist. Dann ist das Wetter in Athen an einem bestimmten Tag gleich. Man weiß, wie die Züge damals ausschauen, wenn man es recherchiert. Und man kann aus anderen Büchern erfahren, nämlich von den Erinnerungen der Schwester, was die Mutter trug, was sie trug und wie die beiden ankamen und empfangen wurden. Und dann wird das lebendig. Aber das bedeutet, in jedem Detail nachzurecherchieren. Und das war eigentlich die größte Arbeit, die wollte ich leisten, um die Leute reinzuziehen in dieses außergewöhnliche Schicksal.
Und das machen Sie auch sehr gut. Man ist in dieser Zeit und man ist quasi an der Seite von Maria Callas, wenn man das liest. Aber Sie haben jetzt schon Ihren Psychiatermann erzählt und Sie gucken ja auch, versuchen zumindest irgendwie diese eigenwillige Psyche von Maria Callas zu verstehen, die ja keine schöne Kindheit und Jugend hatte. Die Mutter war alles andere als liebevoll oder sympathisch, wenn man sie so kennenlernt. Glauben Sie, dass darin die große Wunde, die Tragödie der Callas im Kern liegt oder was kam da noch dazu?
Also ich glaube nicht, dass sie ein Opfer war, zu dem hat sie manchmal sich gemacht, aber sie hat sich besser als jede andere gewehrt gegen alle möglichen Angriffe und auch dagegen letztendlich ihr Privatleben bloßgestellt zu sehen. Das hat sie enorm gut gemacht. Aber diese Wunde war eine, die wir vielleicht auch kennen in weniger dramatischem Ausmaß. Und das hat mich auch interessiert. In diesem vermeintlich unvergleichbaren, singulären Schicksal von Maria Callas können viele von uns sich wiederfinden. Wir alle kennen oder die meisten von uns kennen dieses, einfach ausgedrückt, das Phänomen zwei Seelen in einer Brust. Und bei ihr war, dass dieser Konflikt von zwei unterschiedlichen Wesenheiten so stark, dass sie daran fast zerbrochen wäre. Und gleichzeitig war das bei ihr die Grundvoraussetzung ihrer Kunst. Pasolini hat das wunderbar formuliert und ich glaube, er hat sie besser verstanden als sehr viele andere. Er hat gesagt, sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen. Aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch und was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Im Buch ist natürlich richtig zitiert. Und das ist das Ungeheure. Sie hatte diese Konflikte auszustehen, aber genau diese Konflikte machen die Tragödie aus. Und deswegen war sie eine so große Tragödin.
Und Sie haben ja dieses Gespaltene an Maria Callas auch in Ihren Text reingenommen, indem Sie von Maria, von Callas schreiben, als wären es zwei Personen.
In gewisser Hinsicht war das eben auch der Konflikt. Eben diese modernste aller Frauen und diese antike Frau. Und Maria Callas war, das ist bei mir Maria, eine ungeheuer sinnliche, lebenslustige Frau, die es wissen wollte, die schon früh, wo sie noch etwas korpulent war, mit älteren Männern ein Verhältnis hatte, ein sexuelles Verhältnis hatte und die gerne gegessen hat und die gelebt hat, die umgehen wollte mit ihren Kumpeln. Und Maria war lebensfroh und blieb das und wollte eine naive Frau sein, die einfach das im Hier und Jetzt lebt. Callas war der ehrgeizige, brennende Teil und eigentlich auch der künstlerisch relevante Teil an ihr. Aber zugleich wäre ohne diesen Konflikt zwischen beiden sicher niemals diese Tiefe entstanden, die ihre Musik bis für uns heute unvergessbar macht. Und ich glaube, da ist sie unvergleichbar. In diese enorme Risikobereitschaft, die sie hatte, und in der Bereitschaft, Pathos zu riskieren. Das ist das Gegengift gegen, ja, auch unsere Zeitkrankheit, die Gleichgültigkeit. Und wir leben in einer pathosscheuen Zeit, aber da gleichzeitig sehnen wir uns davor, danach ergriffen zu werden und mitgeschleift zu werden, erschüttert zu werden.
Und sie ist ja doch auch, so wie Sie das gerade beschrieben haben, folgt daraus ja auch dieses bedingungslose Kunstverständnis, was sie hat. Sowas gibt es ja heute in dem Maß eigentlich auch nicht mehr, oder?
Ich glaube, das gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Künstler, die alles riskieren, aber das sind vielleicht gar nicht die, die dann berühmt werden. Vielleicht haben die, die sich ein bisschen anpassen und kompromissbereiter sind, größere Chancen. Ich denke, es gibt immer wieder die Callas-Typen, die das äußerste Risiko eingehen und sagen, es geht mir um Ausdruck und nicht darum, perfekt zu sein. An der Perfektionierung ihrer Technik hat sie ein Leben lang gearbeitet, ein künstlerisches Leben lang. Und einige Dirigenten sagten, Maria Callas kennt die Partitur besser als wir. Also sie war eine Perfektionistin durchaus. Aber wichtiger als jetzt schön zu singen, war für sie zu ergreifen. Und das finde ich hochmodern. Und das beweist eigentlich, warum sie uns noch heute so angeht. Mhm. Das Perfekte allein, das kann der Nächste vielleicht imitieren. Aber diese Leidenschaftlichkeit, dieser Mut, auch zu scheitern, groß zu scheitern, den muss man erstmal haben.
Aber das hat sie natürlich auch unheimlich einsam gemacht. Das ist ja wirklich auch immer wieder rührend, dass sie schon als Jugendliche keine Freundinnen eigentlich hatte und dann eben vielleicht auch deshalb nur so Freundschaften mit anderen Künstlern, die vielleicht ein ähnliches Glühen in sich hatten, wie eben Pasolini möglich war. Haben Sie das auch so erlebt?
Ganz genau so. Also gerade die Freundschaft mit Pasolini, die war sicher eine, die auf Seelenverwandtschaft beruhte, mit Sicherheit. Und auch Visconti war ja bei aller Beherrschtheit ein sehr leidenschaftlicher Mann und hat in seinen Inszenierungen vieles riskiert, so schön sie waren. Und sie ging mit ihm das Risiko ein. Auch dass sie schlank werden wollte, das hatte gar nicht so sehr mit Eitelkeit zu tun, sondern damit, dass sie auch darstellerisch alles leisten wollte. Sie wollte auch als Sängerdarstellerin jedes Risiko eingehen können. Das heißt, mit dem Kopf nach unten auf einer Treppe liegen und singen. Das kann ich nicht, wenn ich 2 Zentner wiege, das kann ich aber, wenn ich 60 Kilo wiege.
Also eine ganz moderne und tragische und bis heute faszinierende Figur, Eva Gesine Bauer. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und die Biografie Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft, ist beim Verlag CH Beck erschienen, hat 507 Seiten und kostet 29,90 €.